wenn wir eine Chance haben wollen zu überleben, auch mit dieser Klimakatastrophe, wenn wir eine Chance haben wollen, dass Frauen und Minderheiten in ein Selbstbestimmungsrecht kommen, wenn wir das gemeinsam erreichen wollen, dann ist doch nur ein gemeinsamer feministischer Weg der einzig richtige.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk mit K. Ich bin Sarah Brasak und ich grüße alle da draußen aus unserem muckeligen Podcast-Studio. Ich grüße aber vor allem die beiden fantastischen Frauen, die mit mir im Studio sitzen, und beginne mit unserer Gästin, Monika Hauser. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie sich vom KVB-Streik nicht haben abhalten lassen, den Kölner Stadtanzeiger zu besuchen. Und wer sitzt hier eigentlich noch? Ich freue mich über eine weitere Folge, die ich nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin Anne Burgmann moderiere. Hallo Anne.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Es wäre jetzt unfair, allen anderen Gästen gegenüber zu sagen, dass es manche Gäste gibt, mit denen wir am liebsten zu zweit den Podcast machen. Aber in diesem Fall ist es einfach so, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Es musste so sein.
Frau Hauser, die Idee, dass man Sie allen Menschen, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellt, bevor es ins Gespräch geht, ist bei Ihnen nicht so einfach. Man könnte mit Ihnen auch sehr viele Podcaststunden über Sie und Ihre Arbeit sprechen, weil man auch nicht so genau weiß, wo man eigentlich anfangen würde und wo man enden würde. Fakt ist, dass Sie für Ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet worden sind, unter anderem mit dem Right Livelihood Award, der so als alternativer Nobelpreis gilt. Aber vielleicht fangen wir einfach ganz konkret an bei Medica Mondiale. Das ist eine in Köln sitzende Hilfsorganisation mit mehr als 80 Mitarbeitenden, die Sie aufgebaut haben und die untrennbar mit Ihnen verbunden ist. Was macht Medica Mondiale?
Medica Mondiale unterstützt Frauen und Mädchen, die im Krieg sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wir unterstützen Kolleginnen vor Ort in unseren Schwerpunktregionen, die afrikanischen großen Seen, Westafrika, in Afghanistan und im Nordirak und natürlich auf dem Balkan, wo unsere Arbeit damals vor 30 Jahren begonnen hat, und unterstützen Partnerorganisationen darin, dass sie Angebote machen können für Frauen, damit diese wieder ins Leben zurückkehren können.
Mhm. Wir wollen ein bisschen auf Sie schauen, bevor es dann auch um Ihre Arbeit geht, weil nämlich Ihr Lebensweg ja sehr entscheidend ist dafür, was Sie heute tun. Und es ist so, dass Sie 1959 geboren wurden, und zwar in der Schweiz, aber als Tochter Südtiroler Eltern. Sie sind also italienische Staatsbürgerin. Und Ihre Großmutter, ich habe das in einem Podcast gehört, so haben Sie das gesagt, hat Sie auserkoren, Ihnen Ihre Geschichte zu erzählen. Denn Ihre Großmutter ist auch Opfer geworden von sexualisierter Gewalt. Können Sie mal berichten, wie das war? Da waren Sie ja wahrscheinlich auch noch sehr jung.
Ich war 10, 11 Jahre. Meine Eltern hatten immer sehr großes Heimweh und deswegen sind wir 4, 5, 6 Mal im Jahr nach Südtirol gefahren. Und meine Großmutter hat mir von ihrem Leben erzählt, wahrscheinlich auch, weil ich ja dann wieder in die Schweiz zurückgefahren bin, und dachte sich, dass bei mir ihre Geschichten gut aufgehoben sind. Und sie hat mir das erzählt, was ich ab da sehr, sehr oft gehört habe, nämlich von häuslicher Gewalt und den Folgen von ausgegrenzt werden in der Familie, weil sie diese Form der Gewalt erlebt hat. Und ich denke, dass ich da meine Sensoren dafür ausgebildet habe, Frauen zuzuhören.
Mhm. Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs machen, weil das, glaube ich, vielen vielleicht auch auffällt. Das betonen Sie auch immer, es ist wichtig, nicht von sexueller Gewalt zu sprechen, sondern von sexualisierter Gewalt. Können Sie einmal erklären, warum?
Ja, wir sprechen von sexualisierter Gewalt, weil wir den Gewaltaspekt in den Vordergrund stellen, der ausgeübt wird mit sexuellen Mitteln. Also uns ist dieser Gewaltaspekt aus der Perspektive der Überlebenden der prioritäre Blick.
Noch sowas, Überlebende und nicht Opfer, richtig?
Genau, wir wollen nicht erneut viktimisieren, weil das ja sehr häufig geschieht in den Medien, im Alltag, dass entweder überhaupt nicht gesehen wird, wie viel sexualisierte Gewalt auch in unserem deutschen Alltag herrscht und die Frauen ausgegrenzt werden oder als zu bemitleidendes Opfer gesehen werden und nicht verstanden wird, dass es sehr viel Kraft braucht, um zu überleben, und wir alle verantwortlich dafür sind, dass die Würde für diese Überlebenden erhalten bleiben kann und es unsere gemeinsame Aufgabe ist, gegen Gewalt zu kämpfen.
Mhm. Sie haben das berichtet von Ihrer Großmutter, Sie sind aber auch selber, haben Sie erzählt, Opfer geworden von Onkeln, die Sie betatscht haben, was glaube ich, gerade in dieser Zeit wahrscheinlich, wenn man das erzählt hätte, das war ja noch so eine Zeit, wo man, ja, das, da muss man drüber stehen, das ist alles halb so wild. Wann haben Sie denn für sich begriffen, dass das, war Ihnen das da als Kind schon klar, dass das nicht in Ordnung ist oder mussten Sie das auch erst lernen?
Naja, in der Pubertät, das ist die Zeit, wo ich denke, dass sehr, sehr viele Mädchen eben Übergriffe durch alle möglichen Verwandten, männlichen Verwandten erleben. Da war mir aber schnell klar, dass das ein Übergriff ist, dass meine Grenzen nicht respektiert werden und habe mich früh auch schon mit feministischer Literatur auseinandergesetzt, weil mir klar war, dagegen möchte ich angehen und habe dann auch andere Frauen oder Mädchen, Freundinnen in meinem Umfeld ermutigt, dass sie eben darüber sprechen oder wir zusammen zumindest darüber reden. Denn dieses Bagatellisieren durch die Verwandten, durch das Umfeld, dieses Bagatellisieren und es nicht ansprechen können, führt ja oft zu neuen Traumata bei den Frauen, die sich dann erst recht alleine fühlen.
Mhm. Ein Thema, über das Sie häufig sprechen, ist das transgenerationale Trauma oder die transgenerationalen Traumata, dann im Plural. Und Sie sagen, Sie haben letztlich auch eins erlitten, so wie viele andere Familien, aber auch Frauen in der Zeit nach dem Krieg. Also Mütter sind vergewaltigt worden, verletzt worden, versehrt worden. Männer sind als Soldaten verstümmelt oder getötet worden oder auch verroht. Dieses Thema transgenerationales Trauma ist, glaube ich, eins, das viele noch nicht verstanden haben. Vielleicht können Sie auch dazu mal sagen, was ist das genau?
Es geht darum, dass diejenigen, die diese schweren Traumata erleben, keinen Raum bekommen, darüber zu sprechen, gar nicht die Möglichkeit haben, es in irgendeiner Weise zu verarbeiten und es dann fast ungefiltert an die nächste Generation, an ihre Kinder weitergeben. Und wenn eine Mutter sich mit angstvollem Blick über das Baby beugt, weil sie Angst vor dem Leben hat und auch vielleicht häusliche Gewalt gerade aktuell erlebt, dann spiegelt sie dieses Gefühl wieder und das Baby wird das ganz früh schon aufnehmen und keine Lebenszuversicht zum Beispiel entwickeln können. Wir sprechen jetzt hier von Frauen, weil nach wie vor Frauen diejenigen in erster Linie sind, die sich um die Kinder kümmern. Dieser Prozess geht natürlich genauso bei traumatisierten Männern, dass sie ihre Erfahrungen, ihr Nichtbearbeiten und ihre Störungen, die daraus entstehen, dass sie die weitergeben. Und das, ich sage jetzt mal, beschädigt die nächste Generation, die nicht mit ihrer ganzen Entfaltung ihrer Gefühlswelt aufwachsen kann, sondern immer spürt, die Eltern, da muss man sehr vorsichtig sein oder sogar Verantwortung für die Eltern übernimmt, was auch ein volles Erleben der eigenen Gefühlswelt sehr oft verhindert. Und wir sehen das auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft, wie viele Menschen hier zur Therapeutin, zum Therapeuten gehen. Noch schwieriger ist es natürlich mit denen, die nie sich therapeutisch um sich selber kümmern. Und mittlerweile ist kaum noch für viele ein Zusammenhang zu dem zu verstehen, was die Eltern, Großeltern im Zweiten und im Ersten Weltkrieg erlebt haben. Und das macht es so schwierig, die Dinge immer wieder begreifbar zu machen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir hier immer wieder die Weitergabe haben. Und ein Beispiel, als 2015 die geflüchteten Menschen über die Balkanroute gekommen sind und die jungen Menschen zum Beispiel am Bahnhof in München geklatscht haben. Also ich bin mir sehr sicher, dass viele die Geschichten ihrer Eltern und Großeltern im Kopf hatten und gespürt haben, dass sie eine Verantwortung dafür haben, wie es geflüchteten Menschen heute in aktuellen Krisengebieten geht und sie unterstützen wollen, die nach Deutschland kommen. Und wenn das immer wieder unterdrückt wird und gar keinen Raum hat, dass sich diese Solidarität entsprechend ausbreiten kann, weil politisch agitiert und gehetzt wird, dann fehlt sehr viel an Empathie und an Mitmenschlichkeit, die wir natürlich eigentlich auch in diesem Land hätten.
Wir haben mal zusammen auf einer Podiumsdiskussion gesessen und da ging es genau um das Thema transgenerationale Traumata. Und ich will jetzt gar nicht näher auf sozusagen den konkreten Inhalt der Podiumsdiskussion eingehen, aber da saß ja mit uns auf der Bühne eine Frau, die gesagt hat, sie hat ganz lange nicht verstanden, was mit ihr los ist. Und erst durch die Therapie und die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte hat sie verstanden, dass das, was sie mit sich rumträgt, in irgendeiner Form über Generationen an sie weitergegeben worden ist. Aber das ist ja, wie Sie auch sagen, die Schwierigkeit. Also woher weiß man sozusagen, woher die eigenen Probleme rühren, was davon transgenerationales Traumata ist und was woanders herkommt. Das ist ja fast nicht miteinander, nicht auseinander zu klamüsern, sage ich mal, ganz
da,
salopp.
Genau, und da gibt es das sehr schöne Zitat, der Schmerz wandert durch die Familien, bis jemand bereit ist, ihn zu fühlen und zu bearbeiten. Und es geht darum, sich auch damit der Familienbiografie selbstverständlich zu beschäftigen. War der Großvater im Russlandfeldzug und war er vielleicht in einer speziellen Division, wo er an Kriegsverbrechen beteiligt war? Hat die Großmutter auf der Flucht sexualisierte Gewalt erlebt, etc.? Also das sind Dinge, die kann man und muss man erforschen. Und natürlich, wenn man das zu spät beginnt, dann sind diejenigen, die berichten könnten, nicht mehr da. Aber ich denke, wer sich damit beschäftigt, wird Dinge rausfinden. Und dann geht es natürlich darum, auch ein Stück weit zu verstehen, was hat das mit dem eigenen Leben, vielleicht auch mit den eigenen Schwierigkeiten, mit den Behinderungen und den Einschränkungen, die ich selber habe, zu tun und daran zu arbeiten.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Punkt Victim Blaming, ist da ja das Stichwort, dass Opfern, sage ich jetzt an der Stelle mal, oder eben Überlebenden ja sehr oft suggeriert wird, entweder, naja, du hast dich irgendwie nicht genug gewehrt, selbst in Kriegssituationen, du hättest doch was tun können, da lag doch ein Messer oder was weiß ich. Und ihnen wird dann auch noch also suggeriert, dass sie sich dafür schämen müssen. Das ist natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, dass man das aufarbeiten soll, sind das ja beides Faktoren, die das wahrscheinlich erheblich behindern.
Das ist eine Strategie von patriarchalen Strukturen, in denen wir alle leben, dass bagatellisiert wird, dass verharmlost wird, dass ignoriert wird, dass die Dinge nicht berichtet werden sollen. Oder dass, wie Sie sagen, es Täter-Opfer-Umkehr gibt und man der Überlebenden sogar noch die Schuld gibt. Und die Sprüche haben wir alle gehört, der Rock ist zu kurz, falsche Straßenseite, warum gehst du abends noch und so weiter. Also das heißt, es wird keine Verantwortung von der Gesellschaft übernommen, dass die Männer das Problem sind und Männer sich verändern müssen und Männer Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen und Männer reflektieren müssen über ihr eigenes Tun. Es wird dem Mädchen in ihrer Jugend zugeschrieben, eben, ihr müsst euch entsprechend verhalten, dass euch nichts passiert. Also insofern muss die Verantwortung umgekehrt werden und die Gesellschaft muss Verantwortung für die Taten übernehmen und Männer haben hier an sich zu arbeiten. Und die Scham ist in diesem Zusammenhang ein Riesenthema, weil die Beschämung für die Frauen, die das erlebt haben, die ja einen zutiefsten Angriff auf ihre Intimität, auf ihre Identität erlebt haben. Ihre körperlichen und seelischen Grenzen sind in keinster Weise respektiert worden. Das heißt, schwere Traumatisierung ist eben dann verbunden mit der Scham, die ihnen durch die Gesellschaft zugeschrieben wird. Und hier ist es sehr wichtig zu verstehen, dass das nur aufgelöst werden kann, indem gesellschaftliche Strukturen sich verändern und die Gesellschaft ihre Verantwortung übernimmt.
Ist das, wenn es um Krieg geht, auch ein Problem, dass dann ja oft gesagt wird, Krieg ist nun mal grausam, alle leiden im Krieg, Soldaten leiden, Zivilbevölkerung leidet und dann ja wahrscheinlich auch Frauen oft das Gefühl haben, ich kann das gar nicht sagen, jetzt meine persönliche Geschichte, weil ich das irgendwie so hinnehmen muss. So ist das nun mal in so einer Situation.
Mittlerweile sind wir ja Gott sei Dank ein Stück weiter, als was Sie beschreiben. So war es sicherlich Anfang der 90er Jahre im Bosnienkrieg, als sozusagen noch keine Resolutionen, noch kein Verständnis für dieses Thema bestand. Da haben wir ja auch durch unsere politische Arbeit und die Arbeit vieler weiterer AktivistInnen weltweit erreicht, dass es UN-Resolutionen gibt, dass es weitere Konventionen Konventionen gibt, die eindeutig auch juristisch sagen, dass sexualisierte Kriegsgewalt ein schweres Menschenrechtsverbrechen ist und ein Kriegsverbrechen ist. Also diese Handhabe und diese Klarheit ist mittlerweile eindeutig da. Aber in einzelnen Situationen vor Ort herrschen natürlich nach wie vor die patriarchalen Strukturen mit all diesen Dynamiken, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es internationale Organisationen gibt, die Dokumentationen machen, wo ganz klar niedergeschrieben wird, dass es bei sexualisierter Kriegsgewalt um Vergewaltigungen geht, aber nicht nur, sondern auch um sexuelle Versklavung, um Zwangsschwängerung, um erzwungenes Auskleiden und Antatschen und immer wieder Demütigung und Erniedrigung und all diese Themen wirklich dokumentiert werden, sodass das quasi eine Gegenstrategie zur gesellschaftlichen Nichtbeachtung dieser Thematik ist. Aber solange wir natürlich das große Problem der Straflosigkeit haben, haben wir auch keine Gerechtigkeit für die Überlebenden. Und dass selbst Frauen, die im Kriegskontext diese Gewalt erleben, ihnen gesagt wird, du bist ja selbst schuld etc., ist absolut nicht akzeptierbar. Und deswegen ist eben auch Gerechtigkeit über Bestrafung, aber vor allem auch über gesellschaftliche Anerkennung so wichtig.
Ist ja unglaublich, wenn man ihnen zuhört und dann erfährt, dass eben solche UN-Resolutionen ja vergleichsweise noch recht jung sind, obwohl das Thema sexualisierte Kriegsgewalt, wenn man jetzt an den Zweiten Weltkrieg denkt, aber auch viele Kriege, die zwischen diesem zwischen 45 und bis in die 90er Jahre passiert sind, da waren das ja auch alles, ist das ja auch alles massenhaft aufgetaucht und trotzdem hat es so lange gedauert, bis das Ausdruck gefunden hat.
Naja, wir haben ja auch in unserer deutschen Nachkriegsgesellschaft das Problem, dass jede zweite bis dritte Frau im Laufe ihres Lebens hier sexuelle Übergriffe erlebt und die Straflosigkeit in unserer angeblich so hochentwickelten Gesellschaft nach wie vor ein Riesenthema ist. Und der Kriminologe Christian Pfeiffer sagt, von 100 vergewaltigten Frauen erlebt nur eine einzige die Verurteilung ihres Täters. Also das heißt, das zeigt doch auf, wie viel auch in unserer sogenannten Friedensgesellschaft noch zu tun ist, geschweige denn in den Kontexten vor Ort, wo sowieso dann auch im Chaos und im allgemeinen Terror die Dokumentation zum Beispiel immer wieder ein Riesenproblem ist und wir dem Erleben der Frauen einfach nicht gerecht werden.
Ja, wenn wir uns überlegen, dass Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland auch erst seit, ich glaube, 97, ne?
Und auch nur, weil eine parteiübergreifende Frauen sich zusammengeschlossen haben und auch Männer damals dagegen gestimmt haben, die heute in Bundesländern in führender Position sind. Also das heißt, wir haben auch hier noch sehr viel zu tun.
Sie haben eben die 90er Jahre angesprochen und das ist natürlich die Zeit, in der es angefangen hat mit Ihnen, Ihrer aktivistischen und helfenden Arbeit und auch mit Medica Mondiale. Vielleicht nochmal kurz zu Ihrer Biografie. Sie haben Medizin studiert in Innsbruck und Bologna und sind Frauenärztin geworden, haben hier im Klinikum hier in der Region gearbeitet und haben dann als noch junge Frau in den 90er Jahren erfahren, dass im Jugoslawienkrieg in Bosnien, dass dort massenweise bosnische Frauen vergewaltigt werden und sie wollten denen helfen. Und diese Geschichte haben sie schon sehr, sehr oft erzählt. Ich versuche sie jetzt zusammenzufassen, aber möchte natürlich auch von Ihnen dann noch hören, was das für eine Zeit war. Sie sind ja einfach drauf losgefahren, sage ich jetzt mal. Sie haben keine Menschenseele dort gekannt, sie kannten die Sprache nicht. Sie waren sich mutmaßlich auch über die Gefahren nicht bewusst, die ihnen dort begegnet sind. Sie waren ja dort auch in Lebensgefahr teilweise. Wenn Sie auf diese junge Monika Hauser zurückblicken, was denken Sie dann?
Dass mich nichts stoppen hätte können in dieser Situation, dass ich schon ziemlich klar ein interdisziplinäres Konzept im Kopf hatte aus der Zeit, wo ich in Kliniken in Nordrhein-Westfalen gearbeitet habe, dass immer psychosoziale, psychologische und medizinische, psychosomatische Unterstützung zusammengehen muss und dass die Überlebenden auf jeden Fall Solidarität und Empathie brauchen, um in ihr Leben zurückkehren zu können, nach dem, was sie Traumatisches erlebt haben. und dass ich bosnische Frauen finden will, mit denen ich gemeinsam das aufbauen kann. Das waren so meine Vorstellungen und in der Tat kannte ich mich weder in dem politischen, militärischen Kontext aus, aber ich war absolut davon überzeugt, dass mit meinen Fähigkeiten und mit meinem Willen und den bosnischen Kolleginnen, die ich sehr schnell gefunden habe, gemeinsam, wir diesem ganzen Kriegswahnsinn dort unsere Kraft und unsere Energie entgegenstellen können. Und so kam es dann auch, dass ich mit den 20 bosnischen Kolleginnen, die ich sehr schnell dort gefunden habe, und den ersten Geldern, die ich hier in Deutschland erwerben konnte, dass ich alles eingekauft habe, was es für ein solches interdisziplinäres Therapiezentrum braucht, haben einen Kindergarten von der Stadt angemietet, ihn umgebaut für unsere Zwecke, ein OP, eine Gynambulanz und einen Wohntrakt für 20 Frauen mit ihren Kindern eingerichtet und haben dann gemeinsam losgelegt.
Jetzt muss man ja irgendwie ein besonderes Feuer und auch einen besonderen Mut haben und auch eine Prise vielleicht sogar Verrücktheit, um das zu tun, was Sie damals getan haben. Wie ist es jetzt immer schwierig, sich selbst zu analysieren, das ist mir klar, aber haben Sie rückblickend eine Erklärung dafür, dass Sie so gesagt haben, ich ziehe das jetzt durch, wo wahrscheinlich alle anderen gesagt hätten, ja gut, ich weiß doch gar nicht, ob das klappt.
Na gut, diesen Willen habe ich ja nicht verloren. Wir ziehen es ja immer noch durch, allerdings heute gemeinsam natürlich mit dieser groß gewordenen Organisation Medica Mondiale, mit den Kolleginnen und ihrer Energie, sodass sich das potenziert und wir gemeinsam in Köln und dem Standort Berlin und natürlich den Partnerinnen vor Ort hier versuchen, Berge zu versetzen. Und davon bin ich überzeugt, dass wenn Frauen sich zusammenschließen, weil sie diese patriarchalen Strukturen endlich abschaffen, verändern und abschaffen wollen, weil sie täglich mit den Auswirkungen und Folgen dieser Männergewalt zu tun haben, dass sie dann sehr viel erreichen können. Und das war damals eine ganz besondere Zeit. Ja, natürlich, das ist so etwas, erlebt man einmal im Leben mit diesem Aufbruchsgeist damals auch. Aber ich habe genau die richtigen Frauen gefunden, die nach dem Weg gesucht haben, wie sie mit ihrer Ohnmacht, mit der Wut, die sie auch gespürt haben über das, was sich in wenigen Monaten in ihrer Heimat entwickelt hat. Also da haben die richtigen zusammengefunden und gemeinsam haben wir das dann aufbauen können.
Sie haben ja auch mal so schön gesagt, Wut und Mut liegen ja auch beieinander. Das stimmt ja auch. Ist das auch ein Antrieb?
Das ist bis heute so. Mhm. Und ich denke, es ist wichtig, dass man Wutgefühle in konstruktiven Mut und in konstruktives Handeln umsetzt. Sonst ist es natürlich sehr frustrierend, wenn man bei der Wut bleibt, kann einen sogar selber dann schädigen. Insofern habe ich natürlich auch das große Glück, eine hohe Selbstwirksamkeit erleben zu können. Und ich denke, das geht meinen Kölner und Berliner Kolleginnen so, den Partnerinnen vor Ort in aller Welt, dass wir trotz Rückschläge, die wir natürlich immer wieder erleben, trotz extrem schwierigen Bedingungen in den Regionen, wo die Kolleginnen arbeiten, dass immer wieder eben auch gemeinsam vorwärts gegangen wird, neue Strategien entwickelt werden und sehr vieles Positives erreicht werden kann.
Mein Eindruck ist, das haben Sie ja gerade auch beschrieben, dass Sie da hingefahren sind, aber Sie haben das ja nicht so gemacht, dass Sie gesagt haben, ich komme da jetzt mit so und so viel Frauen an und sage, wir helfen euch jetzt mal, sondern Ihnen war von Anfang an klar, Sie wollen mit den Expertinnen vor Ort das machen. Warum ist das wichtig, dass man eben, das hat ja sonst schnell auch wieder so was von diesem White Savior Syndrom, kennen wir das, in anderen Zusammenhängen, dass man eben sagt, jetzt sind wir da, jetzt retten wir euch. Das wollten Sie vermeiden, war mein Eindruck.
Ja, das war von Anfang an ganz klar, dass es Hilfe zur Selbsthilfe sein soll, dass ich sozusagen als Katalysatorin komme, um etwas anzustoßen. Und das mit meinen Privilegien, meiner Ausbildung und meiner Möglichkeiten, Geld zu sammeln und dorthin reisen zu können, dass ich dafür meine Privilegien nutzen will. Und das aber ich dann an die bosnischen Kolleginnen das Ganze übergeben werde und sie weiterhin von Köln aus darin unterstützen möchte, dass dass sie ihre Arbeit, dass sie die Geschicke der Organisation Medica Senica weiterentwickeln können. Und das ist unsere Philosophie bis heute, weil wir wollen unsere Privilegien nutzen. Wir verspüren diese Verantwortung und Solidarität, dass die Welt für Frauen sich verändern, verbessern muss und tun unseren Teil dazu. Aber wir finden ja selbstverständlich Kolleginnen in aller Welt, die kompetent sind, die ebenfalls verändern wollen und die Dinge dann selber in die Hand nehmen. Und sehr oft braucht es ja nur diesen ersten Anstoß, finanzielle Möglichkeiten und gesehen werden. Das ist oft das Wichtigste. Und natürlich auch fachliches Know-how, was wir in den 30 Jahren entwickelt haben, was wir dann durch Schulungen weitergeben. Aber komm nur, um uns zu unterstützen, wenn du auch deine eigene Welt verändern willst, ist auch ein wichtiges Zitat. Das heißt, deswegen bauen wir auch immer wieder diese Brücke zu den patriarchalen Strukturen hierzulande, weil wir dies als ein weltweites Thema sehen und weil wir in Friedensgesellschaften so viel Gewalt haben, eskaliert es dann auch in Kriegssituationen. Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig.
Ich finde, dieses Wort Selbstwirksamkeit ist ja eins, was, glaube ich, gerade sehr viele Menschen beschäftigt. Zum Beispiel alle diejenigen Menschen, die auf Demos jetzt gegangen sind gegen Rechtsextremismus, gegen Hass und Hetze und sagen, was mache ich eigentlich jetzt? Also ich habe demonstriert, aber ich will noch mehr machen. Und ich glaube, diese Erfahrung, dass wenn man einmal anfängt, was zu machen und diese Selbstwirksamkeit erlebt, dass das einen dazu motiviert, mal weiterzumachen. Vielleicht können wir darüber am Schluss nochmal sprechen. Aber ich würde gerne nochmal reinspringen in diese Zeit, wo Sie dann dort angekommen sind. Sie haben gesagt, Sie haben Komplizinnen gefunden. Sie haben aber natürlich auch jede Menge überlebender Frauen gefunden, denen Sie helfen mussten. Vielleicht können Sie mal ein, zwei oder drei Situationen oder Begegnungen dort schildern, auch Frauen, denen sie helfen konnten, die ihnen bis heute, wo sich das bei ihnen richtig eingebrannt hat.
Ja, da gibt es natürlich viele Szenen und in der Tat ist dieses Jahr 93, 94 mir noch sehr präsent und ich kann viele Ereignisse hochholen. Aber da fällt mir auch eine Geschichte einige Jahre später ein und mir ist es wichtig, regelmäßig weiterhin nach Bosnien und Herzegowina zu fahren. Ich habe dort lebenslange Freundinnen und mein Mann war in die ganze Geschichte damals ja auch sehr involviert und wir uns beiden ist es wichtig, immer wieder mal regelmäßig vor Ort zu sein, um Beziehungen auch weiter leben und pflegen zu können. Vor einigen Jahren kam eine Frau auf mich zu und meinte, Monika, kennst du mich nicht mehr? Und ich musste wirklich dreimal hinschauen. Es war eine Frau, die 93 zu uns ins Zentrum kam, schreckliche Monate in einem ostbosnischen serbischen Gefängnis verbracht hat und fliehen konnte. Und sie war eigentlich, wollte mit dem Leben abschließen, nachdem ihr die Flucht gelungen ist, weil sie das dermaßen auch verfolgt hat, was sie in den Monaten der Haft erlebt hat. Und sie hat ihren Mann und die beiden kleinen Kinder wieder gefunden, dann als sie in Zentralbosnien ankam. Und ihr Mann kam zu uns und meinte, bitte unterstützt meine Frau, sie will nicht mehr essen, trinken, sprechen, sie will sich aus dem Leben verabschieden. Und sie lebte dann einige Monate in Medica Senica und die Therapeutinnen konnten sie unterstützen und sie hat durch die Solidarität sicherlich auch, konnte sie wieder langsam zurückkehren in ihr Leben und ist dann auch nach einer bestimmten Zeit in ihr Heimatdorf mit Mann und Kindern zurückgekehrt. Ja, und jetzt habe ich sie Jahre später wieder getroffen. Eine blühende Frau stand vor mir und sie meinte, sie hat in ihrem Ort eine Selbsthilfegruppe aufgebaut, weil sie etwas von dem, was sie bei Medica Senica bekommen hat, zurückgeben wollte und hat jetzt Frauen unterstützt, die noch nie Hilfe bekommen haben und will damit auch der Welt zeigen und Verantwortung übernehmen, damit eben andere Frauen auch sagen können, dass sie ins Leben zurückkehren können. Das war eine wunderbare Begegnung.
Und das zeigt natürlich auch, Sie haben das mal gesagt, ich konnte das gar nicht glauben, dass Menschen zu Ihnen gesagt haben, denen kann man eh nicht mehr helfen, diesen Frauen, die benutzen die Vokabel kaputt, das ist ja schrecklich. Aber das ist ja tatsächlich auch oft so, dass das dann in so Vorstellungen ist, deren Leben ist jetzt eigentlich vorbei. Also das, und solche Beispiele zeigen ja, man kann sich auch offensichtlich nach wirklich so schweren Traumata noch sein Leben wieder zurückerkämpfen.
Auf jeden Fall ist das möglich. Es braucht eine entsprechende Fachunterstützung und es braucht vor allem Empathie und Solidarität. Die reine technische, professionelle Seite ist sicherlich wichtig, um hier nicht durch falsches Verhalten neue Traumata auszulösen. Aber da muss auch das Menschsein dabei sein. Also dass die Überlebende fühlt, das ist Unrecht, was mir geschehen ist. Und das in den Augen widergespiegelt sieht bei denjenigen, die sie unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig, um sein eigenes Menschsein wieder fühlen zu können. Und übrigens habe ich damals in den 90er Jahren immer wieder gehört, das sind ja geschändete muslimische Frauen, denen kann man nicht mehr helfen. Mhm. Wobei es diesen Spruch auch zu Frauen aus allen Kontexten gibt. Mhm. Aber hier zeigt sich natürlich auch dieses doch oft rassistische und eurozentristische Denken, dass muslimische Frauen, dass mit denen ihre eigene Gesellschaft so schlecht umgeht, dass sie keine Chance haben. Also ich habe auch in meiner Zeit als Krankenhausärztin hier in Deutschland genügend, ich sag mal, christliche Frauen erlebt, die ausgegrenzt wurden von ihren christlichen Männern und kaum eine Chance hatten. Also dieses patriarchale Denken hat nichts mit Religion und Kulturkontext zu tun.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Das Beispiel von dem Ehemann, der dann auf sie zukommt und sagt, bitte helfen Sie meiner Frau, zeigt ja auch, dass es eben auch nicht nur die Frau ist, die betroffen ist, sondern auch die Kinder, die keine Mutter mehr haben, die mit ihnen spricht, die nicht da ist, und natürlich die Sorge des Ehemanns, also die ganze Familie ist ja eigentlich zerstört.
Das ist auch eine Intention der Kriegsverbrecher, dass hier wirklich das soziale Feingewebe einer betroffenen Person und ihrer Familie und ihrem weiteren Kontext zerstört werden soll. Und Sie können ziemlich sicher sein, dass aufgrund der patriarchalen Dynamiken eben Frauen ausgegrenzt werden und ihnen sogar die Schuld gegeben wird. Das heißt aber, wir können das auch durchbrechen, indem dieses patriarchale Denken aufgegeben wird. Und ganz im Gegenteil, die Gesellschaft denkt, diese Person, diese Überlebenden haben es selbstverständlich verdient, alle professionelle und empathische Unterstützung zu bekommen, um eben wieder ein Stück weit gesunden zu können und die Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben wieder mitgestalten zu können. Also das hängt von uns ab, ob wir patriarchal denken oder ob wir sagen, nein, selbstverständlich ist es mit unserer Verantwortung, die Überlebenden wieder in die Mitte mit aufzunehmen.
Mhm. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben natürlich auch in Deutschland als Ärztin bei christlichen Frauen erlebt, wie deren Männer sozusagen gesagt haben, du hast jetzt auch die vielleicht Familienehre beschmutzt oder wie auch immer. Trotzdem würde mich interessieren, wie das damals vor Ort war. Es wird ja auch Männer gegeben haben, die so stark in diesen patriarchalen Strukturen verhaftet waren, dass die möglicherweise auch keine Empathie für die eigene Frau aufbringen konnten. Wie war das so, ja, vielleicht mehrheitlich?
Natürlich gibt es in jedem Kontext und gab es auch im bosnischen Kontext Männer, die ihre Frauen verstoßen haben. Und um dem präventiv zu begegnen, haben wir schon sehr früh Radiosendungen gemacht, um eben immer wieder der Gesellschaft aufzuzeigen, wie zerstörerisch diese Gewaltformen sind und dass die Gesellschaft aber sich davon abwenden muss, von diesem patriarchalen Denken, sondern eben mitverantwortlich dafür ist, dass die Frauen eine Lebenschance haben. Diese Männer haben wir erlebt, die erleben wir in jedem Kontext. Wichtiger sind auch die anderen, die immer wieder auch modellgebend sind für andere männliche Peers. Und das ist etwas, was wir immer wieder betonen, dass es so wichtig ist, und das sage ich auch hier an die Kölner Zuhörer, dass es eben so wichtig ist, dass Männer in ihren Peergruppen dagegen angehen, wenn sexistische Witzchen gemacht werden, wenn gewaltverherrlichende Dinge gesprochen werden, wenn gesagt wird, gehen wir ins Pascha, da ist doch nichts dabei und so weiter. Also das heißt wirklich zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen, und wenn Männer in den männlichen Peers miteinander sprechen, das ist viel effizienter, als wenn wir Frauen das tun. Mhm.
Es gibt noch eine Geschichte, die ich gehört habe, und die fand ich, also es gibt ja viele Geschichten, die man mit Ihnen diskutieren kann, aber es war ja tatsächlich so, dass Sie ganz weit oben auf der Todesliste serbischer Soldaten standen, weil Sie haben natürlich dem Feind und den Feindinnen geholfen, und Sie sind eines Tages in eine Kontrolle geraten, aus wo Ihnen möglicherweise ein Apfel das Leben gerettet hat. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
Ja, ich möchte das gar nicht so heroinenhaft dargestellt haben. Das waren Situationen, wo man ganz intuitiv damals reagiert hat. Und ich habe das auch Gott sei Dank erst später wirklich verstanden, dass ich da auf bestimmten Listen stand, weil ich natürlich auch in den wenigen Malen, wo ich nach Deutschland oder ins Europäische, nach Europa rauskam, über das berichtet habe. Gleichzeitig sind aber ja auch zwar wenige, aber einige JournalistInnen in der Zeit nach Bosnien reingekommen und haben darüber berichtet, was wir dokumentiert haben und welche Art von Arbeit wir gemacht haben. Ja, wir waren mit dem Auto unterwegs und leider hat sich unser Fahrer etwas verfahren, und auf einmal standen wir an einem serbischen Checkpoint, wo natürlich klar war, das wird jetzt brenzlig für uns. Und vorne auf dem Beifahrersitz saß meine liebe Freundin und Übersetzerin Silha, und sie ist Deutsch-Gymnasiallehrerin gewesen und kurbelt die Scheibe runter, und der junge Mann, der schon ganz böse mit uns sprechen will, kriegt ganz weiche Züge, weil er sieht, dass das seine frühere Deutschlehrerin ist, und sie sagt dann auch noch, möchtest du gerne einen Apfel haben, und naja, sie hat damit die Situation gerettet und wir konnten drehen und in die andere Richtung zurückfahren.
Wahnsinn. Wir wollen mal auf die leider ja auch Kriege unserer Zeit kommen, in denen sich ja, muss man eben sagen, wenn man jetzt zurückschaut auf die 90er, es hat sich nicht so viel geändert leider. Und wenn man auf die Ukraine guckt, ich habe gerade das Buch von Sophie Oxan gelesen, Putins Krieg gegen die Frauen, die eigentlich genau das beschreibt, was Sie auch gesagt haben, dass nämlich sexualisierte Gewalt ganz bewusst eingesetzt wird, weil, so hart das klingt, das eine günstige und effektive Kriegswaffe ist, weil man nämlich nicht nur, was ja schon schlimm genug ist, die einzelne Frau schädigt, sondern im Prinzip eine ganze Gesellschaft, möglicherweise über Generationen.
Ja, also wir wissen, dass sexualisierte Gewalt tatsächlich als funktionalisiert werden kann, das heißt mit einer bestimmten politischen oder militärischen Absicht eingesetzt wird, um ein gewisses Ziel zu erreichen, und das ist sicherlich in dem ukrainischen Kontext auch so gewesen und trug und trägt zur allgemeinen Terrorisierung der Zivilbevölkerung bei. Mir ist es nur wichtig, und das machen wir als Medica Mundiale immer wieder deutlich, dass nicht in jedem Kontext sexualisierte Kriegsgewalt als Kriegswaffe angesehen werden kann, weil sehr oft die Befehlskette überhaupt nicht da ist oder auch gar nicht nachgewiesen werden kann. Und um es ganz deutlich zu sagen, Es muss auch nicht angeordnet werden, dass vergewaltigt werden soll. Die Männer in diesen Situationen wissen, dass sie sich nehmen können, was sie wollen. Und durch eine Führung, die das Ganze ignoriert, bagatellisiert oder vielleicht sogar durch eine gewisse Tolerierung es fördert, da müssen die Männer keine Strafe befürchten und daher versuchen wir dem ein bisschen entgegenzuarbeiten, dass es immer nur als Kriegswaffe gesehen wird. Aber wir haben beides, genau. Wir haben ja jetzt dass ein Ziel damit erreicht werden soll oder eben, dass Männer sich einfach nehmen, was sie straffrei in dieser Situation sich nehmen können.
Aber es ist ja, das haben Sie ja auch schon mal, da haben Sie auch noch darauf hingewiesen, wenn man natürlich sieht, dass Putin zum Beispiel Soldaten, die in Butscha waren, wo wir wissen, da gab es schreckliche Verbrechen, wenn man die hinterher auszeichnet, ist das natürlich ein eindeutiges Signal.
Keine Frage. Und damit gibt er ja den auch anderen Männern ganz deutlich zu verstehen und ermutigt sie, dass sie solche Verbrechen tun.
Jetzt fragt man sich natürlich ein bisschen, was in Soldaten vorgeht, die zu Hause Familienväter sind, dort Kinder haben, in ein anderes Land eindringen und denen dort möglicherweise gar nicht explizit gesagt wird, ihr könnt machen, was ihr wollt und ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt und die das dann einfach tun.
Da ist auch der Peer-Druck sicherlich etwas Wichtiges. Das wissen wir zum Beispiel von US-Soldaten in Vietnam. Das ist sehr gut untersucht worden, dass keiner sich sagen lassen wollte, er wäre schwul oder schwach und dann natürlich hier mitgemacht wurde. Wir müssen aber auch sehen, dass in solchen ja auch gefährlichen Situationen Männer natürlich auch traumatisiert werden. Und eine Möglichkeit, es ist, die Angst weit von sich zu schieben, Gewalt auszuüben, Terror auszuüben, weil dann bin ich der Starke, dann
fühle ich mich mächtig.
Dann habe ich die Macht in der Hand und de facto haben sie ja die Macht in der Hand. Und durch das, dass sie ja vorher schon in ihrer Gesellschaft in patriarchalen Strukturen gelebt haben, ist natürlich sexualisierte Gewalt eine Form der Gewalt, die sie kennen. Und daher sehen wir ja auch in nahezu allen Kriegskontexten diese Form der Gewalt.
Mhm. Was hören Sie aus der Ukraine? Es ist ja so, dass auch jetzt der Krieg läuft jetzt seit 2 Jahren. Es werden Verbrechen dokumentiert, aber was bekommen Sie mit und was können Sie jetzt auch noch, also schon in diesem Kriegskontext tun?
Wir haben ja begonnen im relativ schnell nach Kriegsbeginn, vermittelt über WAVE, ein europäisches Frauennetzwerk, ukrainische Aktivistinnen und Fachfrauen zu unterstützen, indem wir Trainings mit ihnen gemacht haben, um ihnen zu vermitteln, das Handwerk des Stress- und traumasensiblen Ansatzes. Das ist ein Ansatz, den Medikamentiale in den vielen Jahren der Arbeit entwickelt hat, wo es eben darum geht, dass so gearbeitet wird, dass die Überlebenden Sicherheit und Stabilität fühlen können und eben nicht sie neu durch falsches Verhalten traumatisiert werden. Und dazu gehört aber immer auch, dass diejenigen, die diese schmerzvolle, wichtige und sehr herausfordernde Arbeit tun, dass sie selber wissen, wie sie sich schützen können. Weil man kann sich das gut vorstellen, wie sehr einen das ja selber verletzen kann, wenn man diese Geschichten tagtäglich hört. Daher ist es uns immer sehr wichtig, auch diejenigen, die diese Arbeit tun, gleichzeitig zu stärken. Diese Trainings waren sicherlich eine große Unterstützung und zum Teil gehen sie auch bis heute weiter. Und das ist etwas, wo wir mit unserem Know-how ukrainische Fachfrauen unterstützen konnten.
Da würde ich gerne mal einen kleinen Einschub machen, weil Sie gerade gesagt haben, man muss wissen, wie man sich schützt. Das ist natürlich auch eine Frage an Sie. Sie beschäftigen sich auch seit Jahrzehnten mit diesen Geschichten und Sie haben auch mal berichtet, dass Sie mal einen Zusammenbruch hatten, weil es einfach nicht mehr ging. Wie machen Sie das heute? Also spüren Sie das, wissen Sie das, müssen Sie auch mal sagen, ich muss jetzt mal, weiß ich nicht, 3-4 Wochen völlig raus, ich fahre irgendwo in die Berge, mache gar nichts. Wie geht das mit Ihrer eigenen Psyche?
Ja, also genau, ich hatte einen schweren Zusammenbruch und musste danach schmerzhaft lernen, dass ich gut für mich sorgen muss, wenn ich langfristig diese Arbeit tun will. Als Medikamentiale haben wir das umgesetzt in ein Projekt, das nennt sich achtsame Organisationskultur. Da geht es um die Einzelnen. Einzelne, die diese Arbeit tut, aber auch uns als Kollektiv. Und es geht um Wissen und Bewusstsein. Also nur einfach zu sagen, 3-4 Wochen Urlaub, das ist auch schon mal sehr, sehr wichtig, keine Frage. Aber es geht ums Bewusstsein, dass ich eine Balance herstellen muss zwischen der Spannung, Anspannung, die das bedeutet, diese Arbeit tagtäglich zu tun, und der Entspannung, um gesund zu bleiben. Also dafür braucht es ein Bewusstsein. Dafür gibt es Möglichkeiten. Das hat mit Sport zu tun. Das hat mit bewusstem Leben seiner Hobbys zu tun, auch Beziehungen in einer guten Weise zu leben, etc. Aber eben auch kann es durchaus Supervision bedeuten, damit man die fachlichen Inhalte und das Schwere, was man gehört hat, nicht immer wieder mit nach Hause nimmt. Das alles gehört hier dazu, ein Wissen und Bewusstsein dafür zu haben. Aber auch wir gemeinsam als Organisation, dass wir über Fehler sprechen. Also wir scheitern natürlich auch immer wieder in dieser schwierigen Arbeit, dass man evaluiert und sich das gemeinsam anschaut. Aber auch, wenn wir was Tolles erreicht haben, dass wir gemeinsam feiern. Es gibt den schönen Spruch, wie sollen wir die Revolution schaffen, wenn wir nicht auch tanzen und feiern? Und das versuchen wir immer wieder zu beherzigen. Und es braucht für ein ganzheitliches Leben und eben auch eine gelingende Arbeit, braucht es unbedingt diese verschiedenen Elemente, die man gemeinsam ausüben muss.
Was glauben Sie, also wir hoffen alle, dieser Krieg wird enden irgendwann, aber wir haben ja eben auch über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, wie lange das nachwirkt, wie viele Generationen wird das in der Ukraine dauern, kann man sowas überhaupt auch aufarbeiten, wie lange muss dann auch eine Organisation wie die Ihre da noch vor Ort sein, das wird ja wahrscheinlich eine Aufgabe wirklich dann von Generationen sein.
Ja, das ist es definitiv. Das wird uns alle sicherlich lange beschäftigen, überhaupt die Konflikte, die es weltweit gibt. Und da sind uns natürlich über die Medien einige näher, andere weit weg. Der Sudan und was dort an Verbrechen täglich geschieht, schafft es kaum regelmäßig in unsere Medien. Und daher ist feministische Außenpolitik so wichtig. Also dass eine Politik gemacht wird, die präventiv arbeitet. Also im Moment zu sagen, wir machen feministische Außenpolitik, ist für Frau Baerbock natürlich extreme Herausforderung, gerade angesichts dessen, dass so vieles falsch gemacht wurde von der internationalen Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt haben wir eben auch Ergebnisse, sehr, sehr schreckliche Ergebnisse, die gerade aktuell sind. Aber hätte man viel früher, okay, Konjunktiv, hätte man viel früher darauf geachtet, welche Auswirkungen eine neoliberale kapitalistische Weltordnung hat, welche Auswirkungen diese Klimakatastrophe haben wird, welche Auswirkungen es hat, autoritären Politikern nicht die Schranken zu weisen und so weiter und so fort. Ja, jetzt haben wir im Moment eine Situation, wo das alles gerade gemeinsam eskaliert. Es sieht sehr schwierig aus, es ist sehr komplex, und trotzdem plädieren wir immer wieder dafür, die Zuversicht nicht aufzugeben. Wir brauchen alle Kräfte und alle unterschiedlichen Kompetenzen in unserer Gesellschaft, um dem die Stirn zu bieten, was sich auch in der deutschen Gesellschaft gerade abspielt, als auch weltweit hier eine sehr besonnene, präventive Haltung zu haben.
Ich kann mich noch daran erinnern, als Annalena Baerbock das Thema feministische Außenpolitik auch nochmal platziert hat. Ich kann mich auch an Friedrich Merz erinnern, der das im Bundestag mit Spott und Häme quittiert hat, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt eben so die Tralala-Ministerin. Erklären Sie doch nochmal, was ist eine feministische Außenpolitik genau und warum ist die so notwendig? Sie haben das eben kurz angerissen, aber ich glaube, viele Menschen verstehen nicht den Unterschied.
Wenn ich eine Situation feministisch analysiere, dann gucke ich mir die Diskriminierungen an, die passieren. Ich gucke mir an, welche patriarchal ausgerichteten, auf Machterhalt ausgerichteten Potentaten hier am Werke sind. Und dagegen muss ich einschreiten. Und es geht auch um Ressourcenausbeutung etc. Also natürlich war es auch falsch, einfach nur darauf zu schauen, dass man billiges Gas und billiges Öl hat, egal was politisch sich da ansonsten abspielt. Ja, es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen, welche Auswirkungen, welche zerstörerischen Auswirkungen auch unser Verhalten und unser Reichtum und unser Wohlgefallen in der Welt hat. Und da heißt es natürlich hier, Veränderungen herbeizuführen. Und es geht auch um Macht und Kontrolle. Und eine feministische Politik ist inklusiv. Das heißt, sie teilt die Macht mit denen, die in sogenannten Minderheiten leben. Sie ist inklusiv mit Frauen selbstverständlich, aber auch mit Queer-Personen, mit Trans-Personen, mit all jenen, die eine Gesellschaft diskriminierungsfrei aufbauen wollen. Und da ist, mag natürlich dann schon mal für männliche Politiker, die keinen Jota ihrer Macht und ihres Kontrollbedürfnisses abgeben wollen, kann das natürlich eine große Herausforderung sein. Und hier glaube ich aber, dass diese Herren gar keine andere Wahl haben, als sich den neuen Zeiten zu stellen. Das mag nochmal eine Generation gehen. Das ist im Moment nicht wirklich absehbar, wie die politische Entwicklung weitergeht. Aber wenn wir eine Chance haben wollen zu überleben, auch mit dieser Klimakatastrophe, wenn wir eine Chance haben wollen, dass Frauen und Minderheiten in ein Selbstbestimmungsrecht kommen, wenn wir das gemeinsam erreichen wollen, dann ist doch nur ein gemeinsamer feministischer Weg der einzig richtige. Und ja, und ich hoffe, dass auch diese Art von Männern dann irgendwann verstehen können, dass es mehr Ganzheitlichkeit auch für sie bedeuten könnte und das dann auch zu einem ausgefüllteren Leben führen könnte.
Jetzt stelle ich mir vor, natürlich eine Annalena Baerbock kann konkret Probleme benennen und offen Dinge sagen, die früher vielleicht nicht angesprochen worden sind. Man kann auch über Entwicklungshilfe gucken, sozusagen, wo setzt man die Gelder ein und wo nicht. Aber wo sagen Sie, das hat sie gut gemacht und da würde ich mir noch viel mehr wünschen?
Ja, es sind eindeutig die Zwänge zu erkennen, in denen sie steckt. Da schaue ich auch in den Iran und denke, hier müsste eine feministische Politikerin viel kompromissloser sein und dialogbereiter und mehr Klartext sprechen. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass sie überhaupt diese feministische Außenpolitik immer wieder hochhält in einer sehr zugegeben schwierigen, zugespitzten Weltlage, müssen wir schon als etwas sehr Lobenswertes anerkennen, sie darin unterstützen, aber es auch nicht ihr alleine überlassen, sondern wir alle sind aufgefordert, an den diskriminierenden Strukturen etwas zu verändern.
Weil Sie gerade den Iran angesprochen haben, das ist ja sowohl im Iran als auch in Afghanistan, ist es extrem schwierig, stelle ich mir vor, Frauen zu helfen, sie überhaupt zu erreichen, überhaupt zu erfahren, was passiert da gerade aufgrund der aktuellen politischen Situation. Wie ist das? Können Sie da irgendwas tun vor Ort?
Also wir haben ja 20 Jahre lang sehr intensiv eine Organisation in Afghanistan aufgebaut, die afghanischen Kolleginnen dann über viele Jahre fortgeführt haben, sehr mutige Unterstützungsarbeit und Aufklärungsarbeit im Land gemacht haben. Das ist zerschlagen worden, nachdem die Taliban Kabul 21 eingenommen haben. Und mittlerweile unterstützen wir mehrere Organisationen vor Ort, die nach wie vor sehr mutige Unterstützungsarbeit für Frauen leisten und mittlerweile die fast einzigen Ansprechpartnerinnen sind für Frauen, die psychosoziale, medizinische Unterstützung brauchen. Und diese schwierige Arbeit unterstützen wir weiterhin und werden das mit unseren Möglichkeiten, die wir derzeit haben, tun, weiterhin tun.
Und wie ist das im Iran? Sind Sie da auch engagiert?
Nein, da sind wir nicht engagiert, wissen aber von Aktivistinnen, die ja extrem mutig sind. Und in beiden Ländern gibt es immer wieder Demonstrationen, die es gar nicht als Bericht in unsere Medien schaffen. Auch in Afghanistan ist es immer wieder so, dass Frauen auf der Straße sich versammeln und eine bestimmte Strecke gehen, auch um immer wieder andere Frauen und auch Männer zu ermutigen und deutlich zu machen, gebt nicht auf.
Mhm. Wie groß ist das Problem unseres doch sehr eurozentristischen Weltbildes? Sie haben es ja eben zu Recht gesagt, auf die Ukraine schauen wir, weil uns das irgendwie nahe ist, weil wir das Gefühl haben, das ist bei uns vor der Haustür. Viele andere Konflikte in der Welt, die auch teilweise schon viel länger laufen, wo auch schreckliche Verbrechen passieren. Das sagen Sie ja, es stimmt ja, die schaffen es fast gar nicht mehr in die Medien und in unser Bewusstsein.
Ja, das ist so. Und daher ist es auch so extrem ärgerlich, wenn hierzulande so abwertend über Geflüchtete gesprochen wird, die es hierher geschafft haben. Der allergrößte Teil vieler Millionen Geflüchtete, die sind in den Konfliktregionen nach wie vor oder in den Nachbarländern vor Ort. Und die Lage dort ist ja umso ungemein schwieriger, als sie es in Deutschland wäre. Und das gilt es immer wieder anzuerkennen, was diese Regierungen vor Ort auch für Millionen von Geflüchteten leisten. Und ich denke, dass das Problem hier immer wieder ist, dass es viel mehr Aufklärung bräuchte, dass wir politische Hetze haben, die völlig verdrehte Fakten oder auch Lügen berichtet. Und das Boot ist sicherlich nicht voll hier in Europa. Aber es ein Armutszeugnis für uns alle ist, dass die Mauern, die wir um Europa gebaut haben, so hoch geworden sind. Und auch hier ist es unsere Verantwortung, uns zu informieren und gegen diese Hetze immer wieder anzugehen.
Mhm. Ein Beispiel für ein Land, das uns auch nahe ist, über das gerade viel berichtet wird, ist Israel und der Konflikt, der dort entstanden ist. Und der hat ja, der 7. Oktober ist, glaube ich, ein Tag, der wirklich vielen als sehr, sehr grauenvoll in Erinnerung bleiben wird. Die Terrorgruppe Hamas hat einen Angriff verübt. Weit über 1000 Menschen sind regelrecht abgeschlachtet worden. Viele sind schwer verletzt worden. Und erst einige Wochen später ist auch das gewaltige Ausmaß sexualisierter Gewalt gegenüber vielen Frauen klar geworden. Diese Taten wurden gefilmt, die wurden verbreitet im Internet massenhaft, die wurden auch gefeiert. Jetzt kann man sagen, ja, auch das ist ein Beispiel für sexualisierte Kriegsgewalt. Aber vielleicht können Sie trotzdem nochmal sozusagen diese Dimension, die da passiert ist, nochmal analysieren.
Ja, wir haben ja dann Berichte und Dokumentationen erhalten, die das ganze Ausmaß aufgezeigt hat. Da wir als Medica Mondiale nicht selber vor Ort sind, keine Partnerorganisation vor Ort haben, haben wir uns zunächst auch erstmal zurückgehalten, gerade weil wir wissen, dass diese Art von Verbrechen immer wieder politisch und medial instrumentalisiert wird und großen Schaden anrichten kann. Aber mittlerweile ist das Ausmaß absolut deutlich und wir verurteilen natürlich diesen terroristischen Angriff durch die Hamas und andere Gruppierungen zutiefst und die Frauen und Mädchen, die das überlebt haben, die werden mit diesen Folgen auch sehr lange leben. Und es betrifft natürlich auch die ganze israelische Gesellschaft, die eine extreme Traumatisierung durch diese Situation erlebt hat.
Dieses Phänomen, dass dann die Taten auch nochmal medial massiv verbreitet werden.
Ja.
Was bedeutet das für die betroffenen Frauen zusätzlich?
Das bedeutet eine zusätzliche Demütigung, also für sie selbst, ihre Familien, ihr Umfeld, extremste Erniedrigung. Und das ist ja die Intention der Täter, dass sie nochmal ihre Macht aufzeigen, indem sie auf den sozialen Medien verbreiten, was sie angerichtet haben. Und das ist etwas, was zutiefst abscheulich ist.
Was würden Sie sich da von Medien wünschen? Wie sollen die damit umgehen? Wie sollen die berichten? Ich weiß, damals bei Bosnien war ja auch die teilweise sehr voyeuristische Berichterstattung ein Grund, warum Sie sich entschlossen haben und gesagt haben, ich muss da was tun. Also da haben ja Medien auch eine große Verantwortung.
Absolut, haben eine sehr große Verantwortung, sowohl was einerseits eine gute Aufklärung bedeuten könnte, weil natürlich müssen die Fakten in die Welt und andererseits eben Schaden können, doch das, wie sie skandalisieren, wie sie auch die Dinge übertreiben, es muss nicht übertrieben werden. Schon das, was immer in diesen Kontexten passiert, ist schon schrecklich genug. Wir brauchen nicht immer noch eine Steigerung von Details. Und auf Details zu verzichten, sondern hinzuhören und darüber zu berichten, was den Frauen geschehen ist, und immer wieder die Frauen und ihre Bedürfnisse in den Fokus zu stellen und nicht die Sensation. Und das ist etwas, was wir in fast jedem Kontext sehen, dass wir auch sehr viele Interviewanfragen haben, wenn gerade etwas Skandalisiertes geschehen ist. Und wir aber sagen, ja, das ist sehr, sehr schrecklich, was passiert ist. Aber guckt bitte genau hin. Es passiert täglich im Sudan, in Myanmar, in Eritrea und so weiter. Und wir sollten nicht nur auf so einzelne Taten schauen, indem das jetzt alleine hervorgehoben wird. Jedes Verbrechen für sich muss betrachtet werden, gar keine Frage. Aber wir müssen auf die Systematik dieser sexualisierten Gewalt schauen. Und ich sag's nochmal, die ist eskalierend in solchen Situationen nur möglich, weil wir sie auch in unserem Friedenskontext haben. Mhm.
Wir müssen leider langsam Richtung Schluss abbiegen. Wir müssen natürlich in einem Podcast, der Talk mit K heißt, über die Stadt mit K sprechen. Und Medica Mondiale sitzt in Köln. Sie haben im Juni 93 ist dieser Verein von Ihnen gegründet worden. Seitdem sind Sie in Köln. Wenn man jetzt Ihre Biografie anschaut, ist Köln jetzt nicht unbedingt naheliegend gewesen dafür. Warum?
Wegen der Liebe.
Das ist ein guter Grund.
Genau. Ich bin wegen meinem damaligen Freund nach Köln gekommen. Den gibt es nicht mehr, also den gibt es schon noch, aber nicht mehr in meinem Leben.
In Kombination mit Ihnen, ja.
Und mein späterer Partner, heutiger Mann, der hat im WDR gearbeitet und mich sehr in den im Start für Medica Senica 93 unterstützt, und er kam dann manchmal in die etwas skurrile Situation, dass er Tonträger überspielen musste, wo direkt Berichte über Kriegshandlungen in Zentralbosnien, über die berichtet wurde, und er genau wusste, wo ich mich da gerade befinde. Und das war sicher nicht einfach für ihn. Also für mich als vor Ort Handelnde war es sicherlich sehr viel einfacher. Mhm.
Sie haben sich unlängst ins Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen, und das hat noch eine andere Frau getan, die sehr bekannt ist, nämlich Alice Schwarzer, bekannte Feministin, hat sehr viel natürlich auch erreicht und erkämpft. Aber welches Verhältnis haben Sie heute zu ihr? Sie ist ja heute, muss man sagen, nicht mehr unumstritten.
Ja, also ich denke, dass wir Feministinnen ihr über viele Jahrzehnte sehr viel zu verdanken haben. Sie sicherlich maßgeblich Dinge mit vorangebracht hat, und es braucht immer solche Vorantreiberinnen, die auch provokativ sind, um überhaupt Strukturen zu verändern. In der Tat gab es in den letzten Jahren einige Themen, wo wir sehr unterschiedlich denken, und das ist sicherlich bekannt und will ich hier jetzt gar nicht weiter ausführen.
Aber wie ist das, wenn man jetzt auch im Stichwort Ukraine-Krieg, wo sie ja eine sehr eindeutige Haltung hat, das jetzt betrachtet, ihre Haltung da vor dem Hintergrund wieder sexualisierte Gewalt gegen Frauen, das widerspricht doch eigentlich sämtlichen feministischen Prinzipien.
Ja, das ist mir auch unbegreiflich, Ihre Haltung in dieser Thematik. Über manche andere Dinge kann man streiten, aber hier, das ist mir wirklich unbegreiflich. Und wir haben ja auch dann die Gelegenheit gehabt, im Rathaus kurz zu sprechen. Und da habe ich dann meinen Standpunkt zur Ukraine und zu Russland sehr deutlich gemacht. Und es geht immer wieder darum, mit einer großen Klarheit die eigenen Überzeugungen auszusprechen, und was dann andere damit machen, das hat man ja nicht immer in der Hand.
Das stimmt.
Jetzt gibt es ja natürlich noch eine andere Frau, die im Rathaus anwesend war, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Sie sind jetzt mit Medica Mondiale seit Anfang der 90er Jahre da. Gibt es ein Verhältnis zwischen der Stadtspitze und Medica Mondiale? Fühlen Sie sich wertgeschätzt? Setzen Sie Projekte zusammen um?
Also mit der Stadtspitze gab es immer eine Beziehung. Auch ihre Vorgänger als Bürgermeister haben unsere Arbeit immer wieder mal punktuell unterstützt. Aber von Frau Reker fühle ich mich da in der Tat am besten verstanden, warum diese Arbeit so wichtig ist, warum sie langfristig und nachhaltig ausgerichtet sein muss und nicht nur punktuell erfolgen kann, wenn wir wirklich Frauen nachhaltig unterstützen wollen. Und ja, ich denke, dass es auch in der Stadt Köln an dem Thema sexualisierte Gewalt und geflüchtete Frauen viel zu tun gibt und hoffe, dass Frau Reker da auch weiterhin unterstützend mit an Bord ist.
Und Sie haben ja auch recht, wenn Sie sagen, also ich glaube, der größte Fehler, den wir machen können, ist zu sagen, das sind Probleme in anderen Regionen dieser Welt, bei uns ist alles super, denn diese Strukturen, die Sie beschreiben, die treffen ja letztlich auf unsere Gesellschaft genauso zu.
Genau, das ist immer wieder wichtig aufzuzeigen, dass wir uns hier nicht zurücklehnen können, dass wir wahrnehmen müssen, wie viel Gewalt es auch in Deutschland gibt, wie viel Ausgrenzung von Minderheiten, und das ist unser aller Verantwortung, ist daran etwas zu verändern.
Jetzt sind ja viele NGOs auch in Berlin zum Beispiel. Sie haben aber ja gesagt, wir bleiben hier in Köln. Ist das immer eine gute Entscheidung oder sagen Sie, manchmal wäre es auch gut, wenn man näher vor Ort wäre?
Das wäre es für bestimmte Tätigkeiten auf jeden Fall. Deswegen haben wir mittlerweile auch ein Berliner Büro, wo Kolleginnen, die nachher an der Politik sind, leben und arbeiten, und das macht es ein bisschen komplizierter, die ganze Organisation, aber zu Corona-Zeiten haben wir ja gelernt, auch online zu arbeiten, aber dennoch ist es sehr wichtig, gerade für so eine Arbeit, die wir tun, auch immer wieder regelmäßig sich zu treffen und gemeinsam zu spüren, wie wichtig diese Arbeit und das gemeinsame Tun ist.
Dann kommen wir doch jetzt kurz vor Schluss noch zu einer kleinen Rubrik, die wir haben. Sie heißt Köln in 30 Sekunden.
Köln in 30 Sekunden.
Wofür muss man Köln unbedingt lieben?
Für die Weltoffenheit, dafür, dass schon im Februar man draußen einen Aperol Spritz trinken kann und dass innerhalb weniger Tage diese Zivilgesellschaft in dieser Stadt es schafft, eine Demo auf die Beine zu stellen, nachdem der Korrektivbericht rauskam am Freitag. Und am Dienstag gab es hier schon die Demo mit dem klaren Zeichen dafür, dass Rechtsradikalismus, Antisemitismus, antimuslimisches Ressentiment und Sexismus nicht akzeptiert wird.
Wenn Sie Königin von Köln wären, was würden Sie dann als erstes ändern?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Da fällt Ihnen nichts ein oder zu viel?
Da fallen mir 10 Sachen ein, daher ich lasse das.
Okay.
Dann erledigt sich auch die Frage, wo in dieser Stadt außerdem noch Luft nach oben ist. Das ist nämlich die nächste.
Ja, also in der Innenstadt. Als Fahrradfahrerin ist wenig Luft.
Das stimmt. Wie würden Sie denn Karneval einem Außerirdischen erklären?
Ja, ich bin vielleicht eine Außerirdische. Also ich habe Kolleginnen, die absolute Profis sind, auch Zugereiste und keine KölnerInnen. Man muss also keine Bio-Kölnerin sein, um daran Spaß zu haben. Das lerne ich immer wieder. Ich bin in der Zeit, ich werde mir jetzt den Ärger vieler zuziehen, aber ich bin in der Zeit ganz gerne weit weg.
Okay. Haben Sie einen Lieblingsort in Köln?
Nicht den Ebertplatz, in dessen Nähe, ach, die Altstadt, da gibt es schon einige Ecken. Und da gibt es ein ganz tolles Frauenstatue in der Nähe vom Rathaus. Das sind so kleine Plätzchen, die finde ich super. Und am Rhein bin ich auch sehr gerne.
Ihr Lieblingsfädel?
Die Südstadt.
Weil ich es vorhin schon angesprochen habe mit der Selbstwirksamkeit und weil Sie jetzt auch gerade nochmal auf die Demonstrationen gekommen sind, die dann 4 Tage später in Köln stattgefunden hat. Vielleicht die allerletzte Frage an Sie. Wenn man jetzt diesen Podcast gehört hat und gedacht hat, toll, was Frau Hauser macht, natürlich, man kann spenden am Medica Mondiale, wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Aber vielleicht trotzdem nochmal so eine Empfehlung für jeden, der sagt, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Was sollte man tun?
Sich mit anderen zusammen zu tun. Also zu sehen, was regt einen auf, diese Wut in sich als einen guten Wegweiser zu empfinden, der hilft uns nämlich, Recht und Unrecht zu unterscheiden und dann in Aktion zu treten, sich andere zu suchen, die die Wut auf gleiche Dinge haben und gemeinsam dann zu überlegen, was man Sinnvolles tun kann. Das hat keine Grenzen und man erreicht sehr viel, es nicht alleine zu starten, sondern mit anderen zusammen. Und politisch aktivistisch zu sein, ist eine Burnout-Prophylaxe und kann auch sehr viel Spaß machen.
Die Wut also gut nutzen, kann man sagen.
Genau.
Genau. Frau Hauser, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat uns sehr gefreut. Wir hätten noch sehr viel länger sprechen können, aber es war ein sehr interessantes Gespräch. Sarah hat es gesagt, wir werden auch nochmal für alle, die vielleicht spenden möchten, wir werden in den Shownotes nochmal darauf hinweisen. Und wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie den abonnieren. Sie können den natürlich auch bewerten, freuen wir uns auch. Uns gibt es auf allen gängigen Plattformen und für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis sehr bald und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
Dankeschön. Genau. Und gerne auch bis zur nächsten Folge mit Ihnen. Vielleicht suchen wir uns einfach ein Thema raus und können dann darüber eine Stunde sprechen.
Ja, sehr gerne. Ich bin bereit.
Ich wollte gerade sagen, in der Stadt mit K hat man es nicht weit zueinander, ne?
Genau.
So, vielen Dank.
Danke auch.
Talk mit K.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.